Bei mir im Studio Till Meier. Er ist immer wieder an der Front, 14 Tage in der Ukraine, direkt am Frontenkrieg gegen Russland, dann wieder 14 Tage hier bei uns in der Region und heute mal hier bei mir im Radio 1 Studio. Till, ich freue mich sehr, dass du die Zeit genommen hast und gefunden hast, mal wieder Rede und Antwort zu stehen, über ein Thema mit mir zu sprechen, das im Moment aus dem Fokus der Öffentlichkeit so ein bisschen raus ist, so kann man schon sagen. Gib uns doch zunächst mal einen Einblick für uns alle. Was passiert gerade im Moment in der Ukraine, da an der Front? Wie müssen wir es uns vorstellen? Wir hören ja relativ wenig. Du bist ja immer alle 14 Tage dort. Gib uns mal ein Bild.
Ja, es ist eigentlich wirklich verheerend, dass es so aus dem Fokus gerät, dass es verdrängt wird, würde ich jetzt mal sagen, dieser Krieg, weil der nimmt an Härte wirklich zu. Also durch die Trump-Ankündigung auch, die Front einzufrieren, versuchen jetzt zum Beispiel russische Truppen noch Gewinne zu machen, also die verstärken den Druck. Und wenn man jetzt in diesen Kampfgebieten ist, im Donbass zum Beispiel, da sind ganze Städte mittlerweile ausradiert. Und wenn man jetzt an der Pokrovka-Front ist zum Beispiel, das sind wirklich ununterbrochen, hört man die Artilleriefeuer und Einschläge. Und es ist wirklich ein sehr harter Kampf, der da stattfindet. Und aus meiner Sicht ist es verheerend, wenn wir da uns wieder wegdrehen. Das haben wir schon mal gemacht zwischen 2014 und 2022. Und deswegen sind wir in der Situation, in der wir eben jetzt sind.
Wenn du jetzt mal an die Menschen dort gehst, wie du es gerade schilderst schon, allein dieses Sätze, das klingt nach Abnutzungskampf. Man hört ja auch immer wieder, dass es viele Opfer auf beiden Seiten zu beklagen gibt. Was bekommst du davon mit, wenn du dort bist?
Also in der Ukraine ist es schon so, dass eigentlich fast jede Familie jetzt irgendjemanden kennt oder Mitglied hat, der an der Front gefallen ist oder schwer verwundet worden ist. Die Zahl der russischen Gefallenen und Verwundeten dürfte noch höher sein, weil eben dort die Armeeführung, also die presst ihre Soldaten da wirklich rein, wie durch einen Fleischwolf geht es da. Also die nehmen da kaum Rücksicht auf die eigenen Soldatenleben. Aber natürlich durch 3 Jahre Krieg mit Dauerbeschuss durch die Artillerie, durch Drohnen, sind die Verluste sehr hoch, die da sind. Also das geht in die Hunderttausende von Menschen, die ihr Leben gelassen haben, oder schwerst verwundet sind auf beiden Seiten.
Jetzt hast du gerade Drohnen schon angesprochen. Man hört ja mehr und mehr, dass diese moderne Kriegsführung sehr viel auf Drohnen basiert und sehr viel mit Drohnen agiert, auch da auf beiden Seiten. Was kannst du denn da erzählen und was hast du da so mitbekommen?
Ja, also über den Köpfen praktisch an der Front, da findet ein Wettlauf statt. Also die Drohnen werden immer raffinierter auch. Also am Anfang waren es wirklich, oder sind es auch teilweise immer noch, recht primitive Drohnen, die auch im zivilen Gebrauch stattfinden. Da wird dann zum Beispiel eine Panzerfaustgranate mit Kabelbindern drauf angebracht und einem Zünder und dann geht's eben ab. Und mittlerweile übernimmt aber auch künstliche Intelligenz, laufen wir versucht, dass die künstliche Intelligenz dann praktisch die Drohnen steuert. Es gibt Nachtsichtgeräte, zum Beispiel jetzt war es immer die Dunkelheit wenigstens Schutz, ne? Und das nimmt auch, aber jetzt auch Nachtsichtgeräte praktisch in die Drohnen eingebaut werden, in die Kamikaze-Drohnen zum Beispiel. Auf der anderen Seite ist natürlich auch kriegsentscheidend, wie man sie abfängt, also das sind ja praktisch Radiowellen, also versuchen dann beide Kriegsparteien diese Radiowellen, durch die Drohnen gesteuert werden, dass sie die eben stören, dass sie da die Drohnen zum Absturz bringen oder verhindern, dass sie ans Ziel kommen. Die Russen reagieren zum Beispiel darauf, indem sie die Drohnen verdrahten. Also es ist wirklich so, dass die dann ganz dünne Drähte dann über Kilometer hinter sich herziehen. Dann kann man diese Signale eben nicht mehr stören. Also da findet auch praktisch ein Wettlauf statt. Und dann gibt es eben noch die Drohnen, wie zum Beispiel die Shahed-Drohnen, die täglich zum Beispiel auf Kiew auch geschickt werden. Also da sind auch schon die Ziele einprogrammiert. Also die kann man dann nur noch abschießen. Oder auch die Ukrainer sind selber erfolgreich mit Produktion von hochkomplizierten, weitreichenden Drohnen, zum Beispiel wie Neptun, mit der eben auch jetzt dann militärische Ziele in Russland angegriffen werden können.
Alle 14 Tage bist du vor Ort an der Front. Ich glaube, du erlebst da viel Leid, viele Geschichten und viele Schicksalsschläge, die Menschen da vor Ort eben auch mitmachen. Gibt es so eine Geschichte, die dich, wenn du jetzt alle so ein bisschen, die du da erlebt hast, miteinander vergleichst, die dich am meisten mitgenommen hat?
Ja, also jetzt eine, die ist jetzt schon erklärt, das war wirklich noch im ersten Jahr des Kriegs, aber da war, also im Frühherbst hat praktisch die Ukraine die letzte erfolgreiche große Offensive gestartet und dann der große Gewinne praktisch in der Region Kharkiv erreichen können. Und da war ich in einem Dorf, das war gerade befreit praktisch von russischer Besatzung. Und dort hatte eine Frau ihren, also einen erwachsenen Sohn, in einem Bombentrichter, einen Granattrichter begraben, direkt vor ihrem Haus. Und ich habe dann mit ihr ein Interview gemacht und habe am Anfang gar nicht verstanden, dass das noch nicht mal so ein Tag her gewesen ist, als das alles passiert ist. Und ihre Geschichte war eben, also sie zum Hintergrund, also wenn jetzt praktisch russische Truppen auf dem Ort vorrücken, dann kommen die ukrainischen Behörden und raten eben den Bewohnern, dass sie zur Evakuation. Aber das wird niemand gezwungen, außer Kinder, die dürfen nicht in Kampfgebieten bleiben. Also haben praktisch Mutter und Tochter beschlossen, das waren so Kleinbauern, zu bleiben, die haben genug zu essen, die haben bloß gesagt, die Russen stehen uns bloß im Fernsehhaus und aus dem Haus werden wir jetzt gehen. Und das war natürlich ein Fehler und irgendwann kam eben dieser Granatanschlag direkt vom Haus, dann haben sie beide gesehen, sie müssen jetzt weg, das ist zu gefährlich. Und der Sohn wollte noch, das muss ein sehr mutiger Mensch gewesen sein, im Dorf nachschauen, ob noch irgendjemand da ist, den sie mitnehmen können. Und dann kam halt nach Stunden nicht zurück, nach Tagen nicht, die Mutter hat immer gewartet. Und da musste er wirklich fliehen, weil halt die Kämpfe so nah dann auch waren, also mitten im Ort sozusagen. Und dann ist sie nach Kupiansk geflohen, das war die nächste Stadt. Und da hat sie dann von ihren Nachbarn erfahren, die da auch waren, die gesehen haben, wie praktisch ihr Sohn durch russischen Beschuss ums Leben gekommen ist. Und dann wollte sie gleich zurück und in den Sohn dann bergen, den Leichnam, und wurde dann von russischen Scharfschützen noch beschossen. Also musste sie wieder nach Kupiansk zurück und dann praktisch wieder das Dorf endgültig befreit, weil da konnte sie dann den völlig verkohlten Leichnam von ihrem Sohn dann praktisch bergen. Und weil der Friedhof praktisch vielleicht vermint gewesen ist, da auch niemand da gewesen ist und sie wirklich wollte, dass jetzt der Sohn endlich ein Grab bekommt nach all diesen Wochen, hat sie dann praktisch in diesem Granattrichter mit dem Nachbarn zusammen bestattet. Und wie ich kam, hat sie ihm gerade das Holzkreuz angebracht.
Gibt es denn neben all dem Leid und neben all den schlimmen Geschichten, die du erlebst, auch so Geschichten, die Hoffnung machen und die sagen, ach Mensch, da gibt's dann doch noch Menschlichkeit auf beiden Seiten?
Ja, Menschlichkeit auf beiden Seiten. Also man muss halt schon sehen, also oft wird es ja in Deutschland so dargestellt, als wäre das nur der Putin, der diesen Krieg führt. Und das ist falsch. Also 67% nach der jüngsten Umfrage von einem immer noch unabhängigen Meinungsforschungsinstitut in Russland stehen hinter dem Krieg. Ja, auch das finde ich besonders erschütternd, weil es wirklich millionenfach so ist. Viele, viele Verwandte auch, die Ukraine in Russland haben, die wenden sich von den Ukrainern ab, sagen, ihr seid Faschisten, leugnen, was da passiert. Und Russland führt wirklich einen Krieg gegen die Zivilbevölkerung. Ja, das ganze Land wird durch Raketenangriffe terrorisiert, also die sind flächendeckend. Ja. Allein 1600 medizinische Einrichtungen und Krankenhäuser wurden bisher zerstört oder beschädigt. Das ist also keine Kollateralschaden. Das ist wirklich, das ist gezielt da, die Infrastruktur zu zerstören, auch im medizinischen Bereich, die Energieinfrastruktur. Und in den Gebieten praktisch, die unter Besatzung sind, unter russischer, also da ist Folter systematisch. Das bestätigt auch Amnesty International. Ich habe auch selber mit Folterüberlebenden besprochen. Ich war damals dabei, wie Kherson befreit worden ist, wirklich am ersten Tag. Da standen die Leute weinend am Straßenrand, weil sie sich gefreut haben, dass diese Besatzung endlich ein Ende gefunden hat. Also die Menschen werden völlig entrechtet und davon erzählt halt die Wagenknecht nichts und auch die AfD nicht. Gell? Aber Besatzung ist eben kein Frieden. Das muss man verstehen. Also von russischer Seite muss ich sagen, habe ich nicht allzu viel gesehen, was sich da als unter dem Begriff Menschlichkeit bezeichnen würde. Was mich halt beeindruckt, ist diese Widerstandskraft, die die Ukrainer an den Tag legen, auch wenn sie jetzt natürlich wirklich ausgebrannt sind nach 3 Jahren Krieg. Mhm. Ja, aber sie kämpfen weiter, weil sie halt wissen, was die Alternative wäre. Russische Besatzung und das, was ich gerade eben geschildert habe. Und wir müssen uns wirklich bewusst sein, würde die Ukraine unter russischer Kontrolle sein, hätten wir 7 bis 8 Millionen Flüchtlinge neu, die dann nicht bleiben könnten.
Bevor wir zu den Flüchtlingen kommen und zu all dem, was auch bei uns noch spürbar ist, du hast das Thema Folter gerade angesprochen, hast gesagt, du hast mit Leuten, die gefoltert worden sind, auch gesprochen, auch da mal schonungslos aufgedeckt. Wie müssen wir uns das vorstellen? Ich glaube, für so einen ganz normalen Mitteleuropäer, der im Frieden lebt, wie jetzt hier in Deutschland noch, nehmen wir mal die Cyberangriffe und das alles weg, aber bei uns passiert ja nichts, ist es, glaube ich, schwer vorstellbar, was da den Menschen für Leid zugefügt wird.
Also das System ist eigentlich immer sehr ähnlich. Also nehmen wir mal an, zum Beispiel Russland nimmt eine Stadt ein, wo noch Menschen wohnen. Dann fragen sie zum Beispiel, haben sie natürlich Kollaborateure, dann fragen sie, wer bei euch im Wohnblock ist denn besonders ukrainisch, pro-ukrainisch eingestellt, und die werden halt nachts abgeholt. Und also ein Beispiel zum Beispiel, ich habe jemanden interviewt, das war eine junge Mutter mit 2 Kindern und ihr Mann war beim Grenzschutz, also die hat einen in Grenznähe auch gewohnt zu Russland und gleich am ersten Tag der Invasion praktisch wurde das Dorf eingenommen. Die hat gesagt, also die wurde dreimal in der Woche, wurde sie abgeholt und die haben alles mit ihr gemacht, bis sie zu vergewaltigen. Und dann habe ich noch einmal einen Folterüberlebenden praktisch in Cherson interviewt und zum Hintergrund allein in Cherson hat Russland 4 Foltergefängnisse aufgebaut, nur in dieser Stadt. Und den haben sie zum Beispiel, also zuerst haben, also der war im Widerstand, das stimmt, also die praktisch die, der hat Daten weitergegeben an die ukrainische Armee, also die russische Föderation hat das Recht, den Mann zu verhaften, aber natürlich nicht ihn zu foltern. Ne? Und zuerst haben sie halt mit Elektroschocks bearbeitet, um Namen zu bekommen, die haben sie dann bekommen, aber er wusste, die Namen, die er hatte, die waren wahrscheinlich eh schon bekannt und so war es dann letztendlich auch, also seine Folterknechte waren unzufrieden. Und dann haben sie eben beschlossen, ihn so weit zu bringen, dass er gesteht, dass der Widerstand praktisch Bombenattentate auf die Zivilbevölkerung geplant hätte, also dass sie Terroristen sind letztendlich. Und so weit haben sie ihn nicht gebracht, dass er das macht und haben sie ihn dann so lange mit Knüppeln auf die Beine geschlagen, bis sie wirklich ganz tief im Fleisch waren. Und dann hatten nur noch eine Notoperation gerettet. Und weil einfach wirklich das medizinische Personal da von diesem Krankenhaus in Cherson so tapfer gewesen ist, also wie dann halt wieder halbwegs transportabel war nach Wochen, dann haben sie ihn still und heimlich schnell in einen Bus reingesetzt, in so einen Stadtbus, dann ist er 5 Stationen gefahren, hat ihn dann ein Kumpel praktisch rausgehieft, ne, und ihn in Sicherheit gebracht, weil sonst wäre es wieder weitergegangen, dann wären sie wieder gekommen und hätten ihn wieder abgeholt und gefoltert. Und es viele hundert Menschen haben das halt nicht überlebt. Ne? Mhm. Und in den besetzten Gebieten sind auch Tausende verschwunden.
Mhm. Till, wenn man das alles so hört und das gerade angesprochen, wenn die Hilfe nachlässt, dazu gehört ja auch zum Beispiel Taurus, also die weitreichenden Waffen, wo eben die Ukraine auch militärische Ziele tief in Russland angreifen könnte, um eben sich so ein bisschen den Rücken freizuhalten. So habe ich zumindest immer verstanden, dass das Sinn und Zweck dieser Geschichte ist. Wenn die Hilfe insgesamt nachlässt, Munition kommt ja auch nur spärlich bis gar nicht an, die eigentlich versprochen worden ist. Wie nehmen die Ukrainer das wahr, also mit der Hilfe, die aus Deutschland und aus Europa kommt?
Vielleicht erkläre ich mal, warum Taurus wichtig ist. Mhm. Also ich war in Kharkiv zum Beispiel, das ist eine Stadt, die ist 40 Kilometer entfernt von der russischen Grenze. Und da werden alle Kinder entweder online oder unterirdisch im Bunker unterrichtet. Warum? Weil Russland praktisch ungestört Gleitbomben abwerfen kann. Also Gleitbomben können nicht abgefangen werden von der Flugabwehr. Aber zu den Gleitbomben braucht man ein Flugzeug, das praktisch nicht allzu weit hinter der Grenze hochsteigt, weil die Reichweite der Gleitbomben ist begrenzt. Hätte man jetzt zum Beispiel Taurus, könnte man diese Flugbasen der Russen praktisch in Grenznähe so unter Beschuss nehmen, dass die russische Föderation gezwungen wäre, ihre Flugzeuge weit ins Hinterland zu verlegen, weil das ist natürlich sehr teuer. Ne? Also das praktisch wären dann diese Gleitbomben nicht mehr, da wäre die Reichweite, würde nicht ausreichen, dass sie die dann weiter verwenden und die Kids in Kharkiv hätten eine gute Chance, nicht nur im Bunker unterrichtet zu werden. Und viele Menschen würden natürlich auch überleben, ne? Die dann, weil auch bei diesen Gleitbomben, wenn die kommen, hat man auch nicht mehr diese Vorwarnzeiten zum Beispiel. Das geht alles wesentlich schneller, dass die dann einschlagen zum Beispiel. Weil sie wesentlich schneller sind als zum Beispiel eine Drohne. So eine Shahed-Drohne fliegt ziemlich langsam. Das muss man sehen. Und die, also mit der Munition ist es nicht mehr ganz so schlimm wie jetzt zum Beispiel Anfang vergangenen Jahres. Da war es wirklich verheerend. Also ich war damals im März zum Beispiel an der Front. Und da war die Munition so rationiert. Ich denke, wenn das noch 2-3 Monate so weitergegangen wäre, wäre wirklich die Front gebrochen. Also das war, die russische Föderation hat das wirklich da praktisch nonstop aus allen Rohren geschossen. Und die Ukrainer konnten halt, sagen wir mal, 10-1, würde ich jetzt mal aus dem Bauch raus sagen, war das Verhältnis. Also 10 Schüsse von den Russen zu dem Zeitpunkt und ein, was dann die Ukrainer zurückgegeben haben. Mhm. Aber die Ukrainer brauchen, nur um praktisch standhalten zu können, 2 Millionen Schuss pro Jahr Artillerie. Das sind natürlich gigantische Summen, was da notwendig ist. Und ich rede jetzt nur vom Halten, nicht davon, dass man damit versucht, eine Offensive zu starten. Mhm. Was bei den Ukrainern, also was, wo sie sehr dankbar sind, ist, wie wir damals ihre Geflüchteten aufgenommen haben. Also ich habe auch viele Soldaten getroffen, wo eben die Frauen damals nach Deutschland geflohen sind und da gut aufgenommen worden sind, da ist immer eine Dankbarkeit da, auch fürs Humanitäre. Aber das ist zum Beispiel mit den Waffen letztendlich immer so war, es kam immer zu wenig, es kam nie, was versprochen war, also von der Menge her, und es kam auch nie ausreichend. Es war immer alles ein Jahr verspätet und nicht ausreichend. Mhm. Und das hat einfach vielen, vielen, vielen guten Männern und Frauen in der ukrainischen Armee das Leben gekostet letztendlich. Und das ist schon bitter. Und ich denke mal, hätten wir 22 wirklich Stärke gezeigt, Putin gegenüber, weil der Mann reagiert nur auf Stärke, das ist alles, was er akzeptiert, dann wäre der Krieg vielleicht vorbei.
Zur aktuellen Einschätzung im Moment der Situation, du hast vorhin mal angesprochen auch das Thema Trump und mit dem, was er will und Einfrieren des Frontenkrieges. Gib uns doch da mal eine Einschätzung, du blickst ja da ein bisschen durch, auch vor Ort und weißt, was das bedeuten würde. Was würde sowas bedeuten und wie ist überhaupt eine Einschätzung, wie es im Moment weitergeht und zur Hilfe und zu allem, was dann noch getan werden kann. Im Moment kommen wir gleich noch, aber gib mal so eine aktuelle Einschätzung.
Also meine Einschätzung ist die, also erstmal wäre ich natürlich froh, wenn der Krieg rum ist. Also ich bin jetzt seit 3 Jahren praktisch die Hälfte des Jahres immer in der Ukraine. Das geht mir natürlich auch auf die Knochen mittlerweile, muss ich sagen. Auch wenn es nichts im Vergleich ist zu dem, was die Menschen dort durchmachen müssen. Also wenn es einen wirklichen Frieden geben wird, da wäre ich super glücklich drüber. Bringt das, wenn man es einfriert, würde es das einen Frieden bringen? Ich sage nein. Also erstmal wurde das ja schon mal versucht zwischen 2014 und 2022 und es hat nicht funktioniert. Und aus meiner Sicht will eben Putin, der will ein Imperium neu schaffen und die gesamte russische Wirtschaft ist auf Krieg ausgerichtet. Und zwar nicht nur ein Krieg, um den es um die Ukraine geht, das ist eine größere Geschichte, die da angepackt wird. Und Putin will die Baltenstaaten haben, der will Teile von Polen haben, der will Moldawien haben, Georgien und einen Einflussbereich mindestens so wie im Warschauer Pakt. Das ist das, worauf er hin will, was er anstrebt. Und glücklicherweise reagiert er schon auf Stärke. Also er ist jetzt nicht wie Hitler, der also völlig durchgeknallt dann Truppen in den Untergang schickt. Also er ist dann schon berechnender. Also wenn er sieht, dass ist der Widerstand zu groß, lässt das auch mal sein. Ne? Aber das ist trotzdem erstmal sein Maximalziel. Wird jetzt die Front eingefroren? Befürchte ich, dass in Europa das passiert, was in Deutschland jetzt schon ist, das Verdrängen, keiner schaut mehr hin, zum Zeitpunkt, wo der Krieg in vollen Zügen läuft sozusagen. Dann würde in Deutschland heißen, ja, das ist ja geregelt in der Ukraine, alles ist gut. Russland rüstet weiter ungestört auf, in 3 Jahren sind sie soweit. Dann würde der Angriff kommen, der große Angriff sozusagen. Und ich habe auch mit Soldaten gesprochen, Familienvätern zum Beispiel, die halt wirklich nur 2 Wochen pro Halbjahr ihre Familie sehen können. Wobei ich denken würde, das wäre für die der größte Wunsch, den es gibt, ne? wenn sie dann einfach wieder mehr bei ihren Familien sind oder ganz bei den Familien zurück sind. Und da haben wirklich alle gesagt, also die sehen es so, wie ich es geschildert habe, letztendlich wäre das nur ein Aufschub für eine noch viel, viel schlimmere Sache. Und wenn wir das eben verhindern wollen, dass es wirklich ein großer Krieg wird, dann müssen wir jetzt endlich mal anfangen, Stärke zu zeigen. Wir müssen auch darüber reden, ob wir zum Beispiel die Wehrpflicht einführen. Nicht nur die Wehrpflicht, auch den Zivildienst, was übrigens der Gesellschaft auch ganz gut tun würde. Ich war früher mal Zivi nebenbei bemerkt, ich bin kein kalter Krieger.
Das ist schwierig, also wenn man das alles so hört, dann ist es ein Szenario, wo man echt ein bisschen weiterhin Respekt haben kann und sollte auch vor der ganzen Geschichte. Du hast gerade gesagt, die Hilfe lässt ja auch so ein bisschen spürbar nach. Merkst du das jetzt, wenn du hier in Deutschland bist, auch? Also dass viele, was das Thema angeht oder Ukraine-Krieg und Russland gegen Ukraine, dass viele Menschen abstumpfen?
Ich würde es nicht abstumpf nennen, aber wir sind einfach zu mühselig. Und für mich, also ist es wirklich so, also ich tue mich manchmal, obwohl es dort Krieg herrscht, in der Ukraine manchmal leichter als in Deutschland, weil ich dieses Gejammer in Deutschland nicht mehr ertrage. Das ist wirklich unfassbar. Also ich denke mir manchmal, mein Land ist im Krieg und nicht die Ukraine, so wie hier gejammert wird. Mhm. Das ist wirklich eine schlimme Sache. Und dann ist es so, also manchmal wird es den Ukrainern fast zum Vorwurf gemacht, dass sie immer noch einen Krieg haben. Das ist doch nicht die Schuld der Ukrainer. Die wurden überfallen und wehren sich. Die kämpfen jetzt gerade um ihre Freiheit und um ein Leben, das wirklich lebenswert ist für sie. Keins unter irgendeiner Besatzung, dafür umkämpfen sie. Und sind letztendlich aus meiner Sicht auch wirklich, verteidigen sie unsere Freiheit mit, weil auch die hat Putin investiert, dass die AfD zum Beispiel, die Wagenknechtspartei, die werden wirklich mit Millionenbeträgen, puttern da die Russen in den sozialen Medien rein, um die beiden Parteien groß zu machen, ne? mit Fake News dann auch. Mhm. Also dieser hybride Krieg, der läuft schon längst auch in Deutschland. Und ich habe halt wirklich die Befürchtung, dass wir aus Bequemlichkeit, weil es halt einfach natürlich eine unangenehme Geschichte ist, es ist nicht schön, über den Krieg nachzudenken. Aber jeder, der eine Ehe führt zum Beispiel und weiß, wenn es da mal ein Eheproblem gibt, man tut so, als wäre es nicht vorhanden, man schaut da und weg, dann ist halt irgendwann mal der Scheidungsanwalt gefragt. Mhm. Deswegen muss man wirklich sich bewusst sein, was da gerade passiert. Und wir sind noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg so nah an einem großen Krieg gewesen wie jetzt.
Mhm. Till, Eine Frage würde mich noch interessieren, für dich privat und persönlich mal. Du hast ja bestimmt mittlerweile viele Beziehungen auch aufgebaut zu Menschen direkt vor Ort. Wenn du alle 14 Tage dort bist, dann hast du natürlich viel mit Menschen zu tun. Hast du oftmals auch, also wirklich Angst, wenn du wieder hinfährst, dass du sagst, oh Mensch, hoffentlich geht's dir noch gut. Man ist ja auch wahrscheinlich dauerhaft Kontakt zu sozialen Medien, du hast gerade angesprochen und auch Telefon und alles, aber kennst du dieses Gefühl Angst?
Na, Angst, also bei mir ist es so, also ich berichte seit 2007 aus der Ukraine. Also ich kenne das Land ziemlich gut und den Krieg im Donbass, den dokumentiere ich als Langzeitprojekt seit 2017. Also ich fand ihn schon immer als sehr gefährlich und eigentlich war es mir auch klar, dass die Invasion dann kommt. Und da habe ich natürlich, nachdem ich ein halbwegs sozialisierter Mensch bin, auch mittlerweile gute Freunde und Freundinnen in der Ukraine. Und letztes Jahr habe ich halt, wenn ich in Kiew war, noch mich mit 4, 5 Kumpels treffen können auf ein Bier. Jetzt ist halt nur noch einer. Alle anderen sind in der Armee. Freiwillig übrigens, die haben sich alle freiwillig gemeldet. Und da habe ich natürlich schon Angst, dass da mal eine schlechte Nachricht kommt. Dass ihnen was passiert ist. Also zwei sind in Pokrovsk an der Front. Da kann wirklich jederzeit eine schlechte Nachricht kommen sozusagen. Und mit den Drohnen jetzt auch. Also ist zum Beispiel auch für mich jetzt die Sicherheitslage völlig anders als zu Beginn der Invasion 2022. Also die Gefährdung, dass da was passiert, die ist extrem nach oben gestiegen.
Hm. Du hast vorhin angesprochen, dass sollte der Krieg eingefroren werden oder sollte der Krieg sich noch ausweiten, dass Russland dann noch mehr einnimmt der Ukraine, dass die Flüchtlingswelle auch nochmal deutlich zunehmen würde aus der Ukraine. Wir haben ja Hilfsbereitschaft gezeigt in Deutschland. Ich glaube, du hast auch schon vorhin angesprochen, da waren sie auch sehr dankbar dafür. Immer wieder hört man aber hier aus der deutschen Bevölkerung, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber ich höre es immer wieder mal, ja, wie kann denn das sein, dass junge Männer aus der Ukraine hier bei uns in Deutschland sind? Wie ist es, also wie reagierst du, wenn du sowas hörst als Vorwurf, dass hier junge Männer sind und nicht eben ihr Land verteidigen und wenn du auch weißt, wie du gerade gesagt hast, deine eigenen Freunde, die sich freiwillig gemeldet haben, da eben auch an der Grenze eben direkt mit im Krieg involviert sind, wie gehst du mit solchen Leuten um oder mit solchen Vorwürfen, dass es hier eben auch junge Männer gibt, die eigentlich doch die Ukraine verteidigen sollten?
Also erstmal bin ich Journalist und kein Richter. Also jeder muss das für sich selber dann finden. Also so viele junge Männer sind es erstmal nicht. Also es ist jetzt nicht kriegsentscheidend die Anzahl. Also der Großteil sind Frauen und Kinder. Dann kommt die nächste Geschichte. Wenn man einen jungen Mann sieht, kann er trotzdem eine Erkrankung haben zum Beispiel. Oder ein junger Vater, wenn er 3 Kinder hat, ist er zum Beispiel nicht mehr, also muss er nicht mehr dienen. Also Familie mit 3 Kindern, da wird der Vater ausgenommen. Dann haben wir natürlich schon Leute, die sich dann drücken. Das will ich jetzt nicht kleinreden. Ich habe aber zum Beispiel auch einen Kumpel von mir sozusagen, der ist desertiert sogar. Der war dann, also der mit seinem Bruder zusammen, sich freiwillig gemeldet zur Armee. Und die haben dann also einen dermaßen schlechten Kommandanten gehabt. Die haben einen Ausfall gehabt in seiner Einheit, wo er war, von 40%. Also fast die Hälfte hat es dann überlebt. Und dann haben die einfach gesagt, also mit dem Offizier, also das ist, da werden wir nicht überleben. Das ist, der führt uns einfach völlig falsch. Und dann ist er desertiert sozusagen. Eigentlich einer, der sehr patriotisch denkt, also der sein Land liebt. Und die Front, also in Donbass, ist wirklich die Hölle, was da die Soldaten durchstehen. Und das ist schon heftig. Also die sitzen in diesem Graben drinnen unter Dauerbeschuss. Man kommt, muss immer schauen, dass man in der Deckung bleibt zum Beispiel, weil sonst ist man sofort ein Ziel für die Drohnen. Scharfschützen, also das ist wirklich eine dystopische, albtraumhafte Sache. Und wenn dieser Krieg mal vorbei ist, und eigentlich auch schon jetzt, wird diese Integration von völlig traumatisiert, von Hunderttausenden von völlig traumatisierten Soldaten, eine gigantische gesellschaftliche Aufgabe werden. Die wir auch mal in Deutschland hatten, übrigens nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Generation, die dann noch ihre Väter kennt, die dann völlig traumatisiert zurückgekommen sind, die werden wahrscheinlich verstehen, von was ich jetzt spreche.
Till, es gibt Weiterhilfe natürlich hier bei uns. Du selber hast ja auch 2 Projekte, da will ich natürlich auch noch drauf zu sprechen kommen, die du unterstützt und wo du auch immer wieder um Spenden wirbst. Ganz kurz mal, die 2 Projekte sind welche?
Also eins ist so mein Baby, das ist in Lviv und es läuft schon seit 13, 14 Jahren. Und da habe ich mal Reportagen gemacht über Altersarmut und da wurde viel gespendet und so viel gespendet, auch mit Folgereportagen, dass wir allein mit den Spenden, die wir da generieren könnten, durch den Artikel, können wir jetzt eine kleine Crew von 6 Krankenschwestern finanzieren, die kostenlos Medikamente verteilen. Da haben wir so ein monatliches Budget von 1.500 Euro, da kaufen wir eben Medikamente ein an. Die bekommen alte Menschen, die keine Familie haben, die unterstützt. Nur diese Mindestrente von um die 60 Euro. Also das ist wirklich fast gar nichts. Es gibt keine funktionierende Krankenversicherung. Und da ist es halt unterschiedlich, wie viel es sind. Wenn wir zum Beispiel viele onkologische Medikamente verteilen, dann sind es weniger Menschen, weil einfach die sehr teuer sind. Und wenn wir dann von den Klienten, die wir von der Stadtverwaltung, vom Sozialamt zugewiesen bekommen, wenn die jetzt weniger teure Medikamente brauchen, dann können wir zum Beispiel mehr Menschen helfen. Aber das läuft und das ist wirklich eine langfristige Geschichte und ich hoffe, dass das noch viele, viele Jahre so geht, auch wenn Friedenszeiten sind oder vielleicht gar nicht so viele, viele Jahre, falls dann wirklich mal die Ukraine sich leisten kann, mehr ein Sozialstaat zu sein, dass sie dann wirklich, dass das gar nicht mehr notwendig ist. Das wäre natürlich mein größter Wunsch. Im Moment ist es aber so, dass es noch weiter notwendig ist, auch wenn sich jetzt ein bisschen was zum Positiven getan hat mit Medikamenten. Das andere Projekt oder die andere Hilfe, das kommt vom dem Verein Bamberg UA, also die kenne ich auch schon seit vielen Jahren. Das sind viele, viele junge Frauen auch mit dabei. Also das ist ein Ukrainerverein in Bamberg. Den gibt es schon lange vor der Invasion. Und die machen das wirklich sehr geschickt. Die arbeiten mit den Sportfreunden Stillern zusammen und machen da wirklich tolle Projekte und haben schon, ich weiß nicht, 50, 60, 70 Ambulanzfahrzeuge das Geld dafür gesammelt, die nach in die Ukraine gebracht, Blutspendebusse zum Beispiel, dann humanitäre Hilfsgüter. Also das ist wirklich unfassbar, was die reißen. Also da bin ich wirklich richtig stolz drauf, weil ich auch als Bamberger, dass wir so einen Verein haben, der da so viel bewegt. Und es tut übrigens auch den Menschen in der Ukraine gut, wenn sie das sehen, was da passiert. Also wenn ich davon erzähle zum Beispiel, das ist immer eine Geschichte, da leuchten mir ein bisschen die Augen, wenn ich das erzähle, weil einfach zu wissen, dass es eine Solidarität gibt, das ist den Menschen der Ukraine sehr, sehr wichtig, dass das so ist.
Ebenfalls, was es von dir gibt, ist ein Buch. Ich habe es mir letztens gekauft, weil wir uns letztens bei einer anderen Geschichte, bei einer Benefits-Geschichte bei den Lions aus Coburg getroffen haben. Ich habe mir das Buch gekauft eindringlichen Bildern, die einem echt durch und durch gehen, mit Geschichten, die da auch drin niedergeschrieben sind. Das ist, also, da kriegt man nochmal mit, um was es da eigentlich gerade wirklich geht. Das ist dein Buch Europas Frontenkrieg, glaube ich, heißt es, wenn ich jetzt richtig bin.
Europas Front, ja.
Und auch das kann man noch kaufen jederzeit.
Kann man kaufen, gibt es also im Buchhandel, ist beim IBIDEM Verlag erschienen und ist eigentlich schon das dritte in der Reihe, weil es ging eigentlich 2019 los. Da habe ich ein Buch gemacht, das hieß Donbass, Europas vergessener Krieg, hat niemand drüber gesprochen. Dann 2022 war das Buch, wie die Invasion begonnen hat und jetzt eben Europas Front, aber steht für sich allein, also da braucht man jetzt nicht alle 30 besorgen, das ist, also ist unabhängig jetzt von den zwei anderen. Und ich erzähle eben den Krieg anhand von den Menschen, die ich treffe. Also ich bin jetzt da nicht bei großen Politikern unterwegs. Also klar, wenn der Zelensky mir ein Exklusivinterview anbieten würde, würde ich nicht Nein sagen. Aber das ist jetzt nicht mein Ziel, an die Großkopferten ranzugehen, sondern ich berichte von den Menschen, wie du und ich sozusagen, wie die diesen Krieg erleben, wie sie da bestehen. Und da sind eben dann Reportagen drin, zum Beispiel von der Mutter, von der ich erzählt habe, aber auch direkt von der Front jetzt dann von einem jungen Paar aus Odessa, die übrigens gute Freunde von mir sind. Und dann mitten im Krieg bekommt sie ihr erstes Kind und schon am ersten Tag praktisch muss sie im Bunker runter. Und dann ist sie da halt 3-4 Stunden nach ihrer Entbindung, sitzt sie dann da mit ihrem Neugeborenen. Und dann gibt ihr halt jemand eine Plastiktüte für die Notdurft, weil praktisch das Wasser auch nicht mehr funktioniert und auch die Toiletten nicht benutzbar sind. Das ist halt auch Alltag im Hinterland zum Beispiel. Also Odessa ist weit genug von der Front weg, aber betreffend tut dieser Krieg jeden und davon erzählt das Buch. Es ist jetzt aber auch keins, das irgendwie depressiv machen soll, weil die Menschen, die ich porträtiere, die sind schon wirklich sehr tapfere Menschen, die Mut machen.
Von dir, Till, wird es auch demnächst in Coburg eine Ausstellung geben. Sag doch zu der Ausstellung ein bisschen was. Was wird es da zu sehen geben? Ich glaube, einen knappen Monat wird es dauern. Ab wann wird die zu sehen sein und was kann man sich da anschauen?
Also zur Eröffnung komme ich am 14. März und geplant sind eben, also gezeigt werden 40 Bilder, die auch zum Buch ganz gut passen. Allerdings update ich das immer praktisch. Also da werden jetzt zum Beispiel dann Bilder dabei sein, die ich jetzt vielleicht noch bei der nächsten Reise mache, die jetzt Samstag in dieser Woche ansteht. Da geht's für mich wieder los. Ja, und was eben das Buch zeigt, ist ein Alltag im Krieg, der spiegelt sich dann praktisch in der Ausstellung wieder.
In Coburg im Steinweg, glaube ich, ne? Also so habe ich es zumindest im Dings, also in einem der Leerstände, ja. Da wird es eine Ausstellungsfläche geben. Also da halten wir natürlich hier bei Radio 1 auch auf dem Laufenden. Abschließend, lieber Till, habe ich noch eine Frage. Also nach all dem, was ich gehört habe, und ich glaube, manch einer wird vielleicht trotzdem auch wieder sich das alles in Erinnerung holen. Dazu machen wir das ja auch. Also dass wir es nicht eben, wir wollen es nicht in Vergessenheit geraten lassen, aber abschließend nochmal die Frage, wie denkst du, geht's weiter? Müssen wir uns hier, also jetzt konkret, wo wir leben, hier bei uns im Radio 1, zum Beispiel Coburg, Gronach, Lichtenfels, Bamberg, müssen wir uns Sorgen machen?
Gigantische Sorgen muss man uns machen, leider Gottes. Also manchmal verstehen es die Menschen in Deutschland so ganz. Wenn man sich in Coburg am Morgen ins Auto setzt, ist man am frühen Abend an der Grenze zur Ukraine. Also manchmal sind die Gedanken, glaube ich, denken die Menschen, die Ukraine, die ist auf Mars angesiedelt. Nee, das ist ein Nachbarland der Europäischen Union. Und wir müssen wirklich verstehen, wie dieser Putin eben tickt. Also jetzt mal ein Beispiel. 1994 war die Ukraine drittgrößte Nuklearmacht der Welt. Warum? Weil diese ganzen Sowjetraketen, die standen eben auf ukrainischem Boden, weil es einer der westlichsten Sowjetrepubliken war und natürlich dann recht nah am nächsten, am damaligen Gegner, der NATO. Dann hat praktisch auch mit sanftem Druck der Amerikaner und Briten und der Russen ist in die Ukraine dem Atomwaffensperrvertrag beigetreten, also haben praktisch ihr gesamtes nukleares Arsenal inklusive nuklearer Bomber, die jetzt übrigens auch Gleitbomben auf die Ukraine abwerfen, also das haben sie alles an Russland abgegeben und haben vom Russland im Gegenzug also nicht nur die Grenzen garantiert bekommen, das war schon vorher der Fall, also Russland hat schon da die Grenzen anerkannt der Ukraine, sondern die haben Sicherheitsgarantien abgegeben, dass sie das machen. Und 2014 ist eben Putin in der Krim einmarschiert und im Donbass auch. Also im Donbass, das sind keine Separatisten, die dann den Krieg angefangen haben, die hätten da militärisch gar nicht die Möglichkeit gehabt, das waren viel zu wenige. Da waren von Anfang an waren da russische Truppen, die über die Grenze gekommen sind und gekämpft haben. Also man kann auch auf Verträge mit Putin sich nicht verlassen. Wenn die dem nicht mehr passen, wird er sie nicht mehr einhalten. Und das hat er da deutlich bewiesen. Da war ja wirklich das Nachbarland Ukraine ein Musterland an Abrüstung. Und die ukrainische Armee war so schwach, dass sie praktisch die Krim, die Russen einnehmen konnten, ohne dass ein Schuss gefallen ist, mehr oder weniger. Weil einfach die Armee so schlecht beieinander gewesen ist. Also die hätten gar kein Potenzial gehabt, Russland anzugreifen. Das wäre völlige Kamikaze-Sache gewesen. Und auch 22 wäre es Kamikaze gewesen, dass die Ukraine Russland anfällt. Und ein NATO-Beitritt stand da auch nicht an. Das wäre eine Sache von vielen, vielen Jahren gewesen letztendlich. Also wir müssen begreifen in Deutschland, wir haben wieder einen Diktator, der eine Denkweise hat, die wir gedacht haben, die es seit 100 Jahren vielleicht gar nicht mehr so gibt. Aber die ist wieder da, da geht es um große Imperien, um Flächengewinne. Der Faschismus ist leider wieder da und da müssen wir jetzt wirklich den Rücken gerade machen, sonst kann es zu spät sein.
Macht dann sehr nachdenklich, Till, wenn du darüber sprichst. Du hast selber gesagt, für dich geht es jetzt am Wochenende wieder in die Ukraine direkt. Wo genau wirst du diesmal hingehen?
Also einmal nach Kiew und dann geht's in den Osten. Da sagt man vornherein immer nie, wo es genau hingeht.
Okay. Und dann wieder 14 Tage. Also dieser Rhythmus bleibt auch für dich erstmal weiter so bestehen.
Also ich habe es mir versprochen, als ich bei den Ukrainern bin, bis dieser Krieg vorbei ist.
Oh Mann. Lieber Till, ich danke dir für diese Einblicke und wir werden natürlich hier unter diesem Podcast, unter der Folge auch nochmal alles verlinken und vershownoten, dass man eben, wer helfen will, helfen kann, also deine Hilfsorganisation da auch nochmal mit angeben und hast du noch so einen Tipp für alle da draußen, die es jetzt gerade hören, die sagen, okay, was kann ich tun im normalen Umfeld mit meinen Freunden, Freundinnen, Bekannten, wie kann ich mit denen mal umgehen und reden, dass man eben zumindest wieder die Sinne ein bisschen schärft?
Also was halt wirklich wichtig wäre, und das soll ja nicht immer gelten, wirklich die Nachrichten, die man kommt, zum Beispiel in sozialen Medien, da wirklich mal dann auch auf die Quellen nachgeht und den Wahrheitsgehalt überstimmt. Also eigentlich diese russische Fake News Kampagne begann übrigens auch mit dem Krieg im Donbass, wo praktisch den Ukrainern, die beschuldigt worden sind, es hätte dann eine ethnische Säuberungen gegeben und einen ethnischen Mord an 14.000 russisch-ethnischen Russen, also was völliger Blödsinn. Es gab diese Zahl 14.000, das ist das Einzige, was richtig ist. Das war die Zahl der Menschen, die gestorben ist bis 2022 durch den Krieg. 80% davon waren Kämpfer, also von beiden Seiten. Der Rest waren Zivilisten, die, so muss man halt sagen, leider Kollateralschäden waren, aber es gab da keine ethnischen Säuberungen und niemand von diesen Menschen wäre gestorben, an Kriegsfolgen zumindest, wenn Russland diesen Krieg im Donbass nicht angefangen hätte. Mhm. Und auch die UNO zum Beispiel hat klar gesagt, diese ethnischen Mord sozusagen, den da diesen Genozid, wie in Russland da propagiert, den hat es einfach nicht gegeben. Das ist völlig erstunken und erlogen. Und wenn sowas kommt, dann wirklich machen sich da mal kundig. Auch Wikipedia taugt bis in gewissem Maß, wenn man da Quellenangaben mit dabei sind, ne, dann kann man die das verifizieren. Schauen Sie da einfach mal nach, lesen Sie es nach. Auch wenn Sie mir jetzt nicht glauben, dann machen Sie sich da wirklich kundig, aber glauben Sie bitte nicht irgendwelchen 30-Sekunden-Sachen, die auf Facebook und in TikTok und Insta laufen, die oft auch von Russland bezahlt werden. Übrigens ein kleiner Tipp, manche sind auf diesen Nachdenkseiten unterwegs, jetzt auch gerade in diesem Impfleugner-Milieu zum Beispiel. Da sind auch Leute von RT Deutsch zum Beispiel mit dabei, die das machen. Ne? Hm. Also da haben auch die Russen ihre Leute drinnen zum Beispiel.
Ich komme nochmal zum BSW und auch zur AfD, die ja wirklich auch im Wahlkampf massiv da eben immer wieder irgendwelche Sachen auch rausposaunen. Wenn du mal selber mit solchen Leuten zu tun hast oder wenn du solche kruden Thesen da teilweise mal hörst, was sagst du denen?
Ja, was sage ich denen? Also ich versuche dann natürlich dann schon zu kontern. Also ich bringe halt die Fakten auf den Tisch. Das ist halt eigentlich ist sehr einfach, weil das wirklich eher schnell zu widerlegen ist, was da erzählt wird. Das sind wirklich halt einfach Lügen und wenn man ein bisschen Fachwissen hat, ein bisschen das Land kennt, dann kann man das alles sehr schnell widerlegen. Aber es ist wirklich sinnlos. Also dann kommt gleich die nächste Sache. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Das war ganz am Anfang noch von der Invasion und ich war da gerade in Kiew und über unseren Kopf ist praktisch eine Rakete drüber geflogen und dann in einer gewissen Entfernung eingeschlagen und wir sind dann losgefahren, um da die Fotos davon zu machen. Und wie man mit dem Auto unterwegs war, sieht man halt, wie diese Rauchfahne immer größer wird und so. Und das habe ich halt fotografiert, mit dem Handy dann anfangs auch und dann gepostet auf Insta und auf Facebook. Und dann kam natürlich sofort, also ich habe halt auf Facebook eine gewisse Followerzahl von 36.000. Da hat man so einen Algorithmus drin, wo natürlich auch die Putin-Freunde dabei sind. Und dann kamen die und haben gesagt, ja, das stimmt gar nicht. Wer weiß, wann diese Fotos gemacht worden sind und in welchem Land. Und dann habe ich dann halt noch einen Screenshot vom Handy gemacht, wo man gesehen hat, dass ich da halt wirklich da 20, 30 Mal drauf gedrückt habe. Und im Vordergrund war auch so ein Supermarkt, Silpo heißt der, den gibt es nur in der Ukraine. Das ist eine rein ukrainische spezifische Sache. Also ich konnte nachweisen, dass das kein Fake war, dass das wirklich so entstanden ist, das Bild. Und dann kam halt das Nächste, dann kamen sie gleich irgendwann mit Vietnam an, ne? Wo man sich fragt, okay, was können jetzt die Ukraine dafür, was die Amerikaner in Vietnam gemacht haben? Gar nichts. Und da ist es wirklich, da kannst du mit einer Wand reden. Aber klar, selbst wenn die AfD mich einladen würde, dass ich mal über die Ukraine erzähle, dass ich ihnen meine Bilder zeige, ich würde es gern machen. Weil wirklich diese Partei, und das sage ich jetzt vor den Wahlen ganz eindringlich, ist für mich eine Partei, die bereits im Bereich des Landesverrats tätig ist.
Klare Worte von dir, Till. Und ich sage abschließend noch eines dazu. Meinungen sind keine Fakten. Und Fakten sind keine Meinungen, weil wenn Fakten im Raum stehen und wenn jemand was beweisen und nachweisen kann, dann kann das Argument nicht drauf sein, ja, aber ich sehe das ganz anders. Nee, geht so nicht. Und das ist auch so eine Sache, die leider in dem Zusammenhang sehr oft passiert.
Da will ich vielleicht mal was sagen. Ich habe auch neulich mal den AfD-Direktkandidaten interviewt aus Kronach. Also der hat dann auch gesagt, in Russland, das ist ja Demokratie. Mm-mm. Und da habe ich gefragt, wie kann es denn Demokratie sein? Also die Opposition, die sitzt entweder im Lager, lebt nimmer oder ist abgehauen. Und wenn man seine Meinung sagt, wenn man nur einen Krieg nennt, dann ist man schon im Knast. Mhm. Also nicht den Begriff militärische Spezialoperation nimmt. Also eine Partei, die das, was der Putin in Russland abzieht, als Demokratie definiert. Gute Nacht, wie die dann die Demokratie definieren würden, wenn sie in Deutschland wären.
Mhm. Viele Kritiker sind da auch einfach aus dem Fenster gefallen in Russland. Gehört auch zur Wahrheit mit dazu, was da eben Sache ist. Till, ich danke dir für die wirklich tollen Einblicke, die du uns da wieder gegeben hast, auch wenn es ein grauenvoller Anlass ist, immer noch. Und vielleicht trägt ja dieses Interview auch dazu bei, dass man eben immer wieder genau hinschaut und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mal hilft und sich eben auch mit Betroffenen unterhält und denen eben auch, wo es geht, hilft. Danke.
War meine Ehre. Vielen Dank.